Zunächst also der Bereich Testament. Ich denke, es gehört zur Vorsorge, sich auch Gedanken darüber zu machen, was passiert denn einmal mit meinem Vermögen im Falle meines Todes. Und es gehört dann dazu, den Willen, den man gefasst hat, auch rechtlich sauber zu dokumentieren, verbindlich zu dokumentieren. Viele versäumen das und überlassen die Fragen dem Gesetzgeber, der gesetzlichen Regelung. Es gibt eine gesetzliche Regelung und deshalb möchte ich zunächst einige wenige Sätze zur gesetzlichen Erbfolge sagen. Mit dem Eintritt des Todes werden Vermögen und Schulden zum Nachlass. Wenn kein Testament vorhanden ist, dann treten die gesetzlichen Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches über die gesetzliche Erbfolge ein. Das heißt, in einer bestimmten Reihen- und Rangfolge werden blutsmäßige Verwandte und der Ehegatte des Erblassers, so nennt man den, der gestorben ist, als Erben berücksichtigt. Man spricht bei den erbberechtigten Blutsverwandten von sogenannten Erbordnungen. Und zwar sind Erben erster Ordnung Kinder, Enkel, Urenkel, also Abkömmlinge. Die Erben zweiter Ordnung sind die Eltern und deren Abkömmlinge, also Geschwister, Neffen, Nichten. Die Erben dritter Ordnung sind die Großeltern und deren Abkömmlinge, also Tanten, Onkel, Cousin und Cousinen. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Erben der zweiten und der dritten Ordnung erst dann erbberechtigt werden, wenn keine Erben der ersten Ordnung vorhanden sind. Das heißt also, wenn jemand verstorben ist und ein Kind hinterlässt oder Kinder hinterlässt, dann erben die Kinder nach der gesetzlichen Erbfolge den gesamten Nachlass, egal ob Geschwister, Onkel, Tante, Eltern vorhanden sind. Lediglich, wenn keine Kinder da sind, dann kommen die Erben der zweiten oder der dritten Ordnung. Eine besondere Erbfolge ist das Erbrecht des Ehegatten. Es ist nicht so, dass der Ehegatte, also der Mann, die Witwe oder der Witwer, alles erbt, sondern gegenüber den Erben erster Ordnung, also gegenüber den Kindern, erbt der hinterlassene Ehegatte die Hälfte des Nachlasses. Und gegenüber den Erben der zweiten Ordnung, also gegenüber den Eltern, sollten die noch leben, erbt der Ehegatte 3/4 des Nachlasses. Wenn Erben der ersten Ordnung und der zweiten Ordnung und auch Großeltern des Erblassers nicht vorhanden sind, dann erbt der Ehegatte alles. Ich hab mal versucht, an einem Schema das etwas zu verdeutlichen. Das wäre ein Erbfall mit Erben der ersten Ordnung. Das ist also der Erblasser, die verstorbene Frau. Sie hinterlässt einen Mann, sie hinterlässt eine Tochter, einen Sohn, einen Schwiegersohn, eine Schwiegertochter und zwei Enkelkinder. Außerdem hat die Frau einen Bruder, ihre Eltern leben noch und sie hat einen Onkel und eine Tante. Da Erben der ersten Ordnung vorhanden sind, also Kinder erben die Erben der zweiten Ordnung, nämlich Eltern und Onkel, die erben nichts, sie gehen leer aus. Zunächst erbt der Ehegatte die Hälfte des Nachlasses, dann bleiben noch 50% oder 4/8 übrig. 1/8 erbt die Tochter, 1/8 erbt der Sohn, 1/8 erbt die andere Tochter. Und das Achtel, das die Tochter geerbt haben würde, wenn sie noch leben würde, das erben ihre beiden Kinder, der Enkelsohn 1/16, die Enkeltochter 1/16. Der Schwiegersohn ist nicht Das ist ein Erbfall mit Erben der ersten Ordnung. Jetzt habe ich Ihnen den gleichen Fall noch einmal versucht darzustellen mit Erben der zweiten Ordnung. In dem Fall leben die Kinder nicht mehr, die Enkel leben nicht mehr, der Schwiegersohn lebt, er ist nicht erberechtigt. Erben der ersten Ordnung sind also, Abkömmlinge sind nicht vorhanden. Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern, sie leben noch beide. Der Bruder der Erblasserin geht leer aus, weil eben die Eltern noch leben. Und in dem Fall, gegenüber den Erben der zweiten Ordnung, erbt der Ehegatte nicht die Hälfte, wie bei den Erben ersten Ordnung, sondern drei Viertel. Das heißt, der Witwer erbt drei Viertel, die Eltern erben je ein Achtel. Das ist also gesetzliche Erbfolge erster und zweiter Ordnung und das Erbrecht der Ehegatten. Wenn Sie es für sinnvoll halten, dass diese Erbordnung eintreten soll, dann brauchen Sie kein Testament zu machen. Dann ist alles klar. Wann aber sollten Sie ein Testament machen? Ich möchte einige Dinge nennen, einige Punkte nennen, wann Sie auf jeden Fall ein Testament machen sollten. Einmal, wenn Sie von der gesetzlichen Erbfolge abweichen möchten, und zwar, wenn Sie Erben bestimmte Werte zukommen lassen wollen. Wenn Sie also wollen, dass das Grundstück, wer das Grundstück bekommt, dass das jemand Bestimmtes bekommt, dass das Sparguthaben oder die Wertpapiere oder was Sie haben oder Erinnerungsstücke jemand Bestimmtes von den Erben bekommt, dann sollten Sie das in einem Testament festschreiben. Wenn Sie wollen, dass jemand von der Erbschaft ausgeschlossen wird, dass jemand von den Erben nicht erben soll, dann müssen Sie das in einem Testament festlegen. Wenn Sie wollen, dass andere Personen oder auch Institutionen erben oder miterben werden, nahestehende Verwandte, Bekannte, Pflegepersonen, Organisationen, dann sollten Sie das in einem Testament festschreiben. Wenn Sie möchten, dass die Erben, die gesetzlichen Erben, bestimmte Vermögenswerte anderen zukommen lassen sollen, ohne dass sie selbst erben werden, das sind sogenannte Vermächtnisse oder Legate, sagt man in der Schweiz, dann sollen sie das müssen sie das in einem Testament festlegen. Oder wenn Sie zum Beispiel wollen, dass der überlebende Ehegatte zunächst alles erbt und die Kinder erst nach dessen Tod ihre Erbschaft antreten sollen, dann muss das in einem Testament festgelegt werden. Allerdings muss ich hier eine kleine Einschränkung machen, wenn ich vorhin gesagt habe, Sie können andere Personen zu Erben einsetzen, das können Sie, aber Kinder, der Ehegatte und auch Eltern haben Anspruch auf den sogenannten Pflichtteil. Die können Sie also nicht so enterben. Es gibt allerdings Ausnahmesituationen, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Sie können sie nicht so enterben, dass sie gar nichts bekommen. Wenn Sie also sagen, mein Erbe soll mein Onkel oder meine Nichte bekommen, weil die mich gepflegt hat, dann ist das grundsätzlich in Ordnung. Aber wenn Sie Kinder haben, dann können die Kinder den sogenannten Pflichtteil verlangen. Sie können an den Erben, Sie haben an den Erben einen Anspruch auf Herauszahlung des Pflichtteils, und zwar besteht der Pflichtteil in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Den Anspruch können Sie den Kindern nicht versagen. Sie können, und auch dann sollten Sie ein Testament machen, in Ihrem Testament auch gewisse Auflagen den Erben übertragen, dass sie für die Beerdigung aufzukommen haben, beispielsweise, dass sie einen Grabpflegevertrag abzuschließen haben und ähnliche Dinge. Sie können auch durch das Testament eine Nachlassverwaltung anordnen, um sicherzustellen, dass Ihr letzter Wille auch tatsächlich erfüllt wird. Wie wird ein Testament gemacht? Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Testament. Einmal das eigenhändige Testament. Das Wort sagt es schon, es muss eigenhändig geschrieben sein, und zwar der ganze Text. Sie können also nicht sagen, ich schreibe das mit der Schreibmaschine und unterschreibe das, sondern das eigenhändige Testament muss handschriftlich geschrieben werden. Sie sollten Ihren Willen möglichst konkret festlegen, damit man dann auch weiß, was wollten Sie denn wirklich? Handschriftlich. Es ist wichtig, dass ein Datum unter dem Testament steht und dass Ihre Unterschrift unter dem Testament steht. Es ist nicht erforderlich, dass Sie zur Abfertigung eines eigenhändigen Testaments Zeugen hinzuziehen. Das können Sie im stillen Kämmerlein machen. Aber es ist sicherlich sinnvoll, wenn Sie Zeugen mit hinzuziehen, die dann vielleicht auch sogar das Testament mit unterschreiben, damit im Zweifelsfall von den Zeugen bestätigt werden kann, jawohl, das Testament ist ohne äußeren Einfluss abgefasst worden. Es ist abgefasst worden, als der Vollbesitz seiner geistlichen Kräfte war und, und. Es ist sinnvoll, einen Zeugen hinzuzuziehen. Damit das Ganze nicht so trocken und abstrakt Ihnen jetzt vorgetragen wird, habe ich mal versucht, ein Testament zu formulieren, wie es sein könnte. Da könnte drüber stehen, mein Testament oder mein letzter Wille. Und es könnte vielleicht so heißen: Ich, Frieda Meier, setze meine Kinder Horst und Elvira zu alleinigen Erben zu gleichen Teilen ein. Mein Sohn soll mein Hausgrundstück, Grenzach, sowieso genaue Bezeichnung, einschließlich Hausrat erhalten und meine Tochter mein Sparguthaben und meine Wertpapiere. Meinen Sohn verpflichte ich, folgende Vermächtnisse zu erfüllen. Erstens, meine Enkelkinder, die werden dann genau aufgeführt, 1, 2, 3, 4, für sie soll ein Sparbuch mit je 10.000 Euro angelegt werden für ihre Ausbildung. Zweitens, der Greschoner Gemeinde Grenzach-Wielen soll mein Sohn eine Spende von 30.000 Euro übergeben zur Bauschuldentilgung. Ist doch gut. Drittens, meine Schwiegertochter, die mich in den letzten Jahren versorgt und gepflegt hat, erhält den Schmuck meiner verstorbenen Frau. Außerdem verpflichte ich meinen Sohn, einen Grabpflegevertrag für die Dauer der Ruhefrist meiner Grabstätte abzuschließen und zu finanzieren. Zum Testamentsvollstrecker bestimme ich den Prediger der Greschoner Gemeinde Grenzach-Wielen. Für die Erfüllung seiner Aufgabe erhält er eine Vergütung in Höhe von 5% des Bruttonachlasses, höchstens 5.000 Euro. Ist doch schön, Edgar, ne? So könnte beispielsweise ein Testament lautet. Aber es ist abwandlungsfähig. Sie können das hineinschreiben, wie es einmal sein soll, wie es Ihrem Wunsch entspricht. Für Ehegatten gilt, Sie können auch ein gemeinsames Testament machen. Es ist möglich, dass jeder Ehegatte ein Testament aufsetzt und verfasst. Es ist aber auch möglich, dass ein gemeinsames Testament von Ehegatten verfasst wird. Dann schreibt einer das Testament und der andere unterschreibt mit Datum und Unterschrift. Neben dem eigenhändigen Testament gibt es das sogenannte öffentliche Testament, das von einem Notar verfasst wird. Es ist immer dann, wenn es sich um schwierige Rechtsverhältnisse, vielleicht auch schwierige Vermögensverhältnisse handelt, sinnvoll, einen Notar, ein öffentliches Testament zu machen, weil man dann auch die notwendige juristische Beratung bekommt und die Formulierungen dann auch eindeutig in eine rechtswirksame Form gebracht werden. Eine besondere Form möchte ich noch ansprechen des Testaments, das ist der Ehe- und Erbvertrag. Darin setzen sich Ehegatten zu sogenannten Vorerben ein und ihre Kinder oder andere Personen zu Nacherben. Das heißt, beim Tode des Erstversterbenden der Ehegatten erbt der hinterlassene Ehegatte zunächst das gesamte Erbe und der Erbfall für die Kinder oder die Angehörigen tritt dann erst nach dem Tode des zweiten Ehegatten ein. Allerdings hat der überlebende Ehegatte, der Vorerbe ist, auch dann gewisse Beschränkungen in der Verwendung des Erbes. Das ist verständlich, denn wenn er das ganze Erbe durchbringen würde, dann hätten die Kinder letztlich nichts mehr davon. Da gibt es gewisse Beschränkungen. Zur Aufbewahrung des Testaments möchte ich noch so viel sagen. Es sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Sie sollten eine Dokumentenmappe haben. Sie können auch und sollten, das würde ich Ihnen empfehlen, eine Kopie des Testaments an eine Vertrauensperson übergeben. Sie können es auch, wenn es Ihnen sonst nicht sicher ist, beim Nachlassgericht oder hier in Baden-Württemberg beim Notariat hinterlegen. Sie können das Testament, und das ist wichtig, jederzeit ändern. Sie können es jederzeit ergänzen. Sie können es jederzeit anpassen, so wie Sie das möchten. Indem Sie entweder ein ganz neues Testament schreiben und das alte dann möglichst vernichten, oder aber indem Sie dem Testament einen Anhang beifügen und sagen, den Punkt 3 meines Testaments, der ist hinfällig, ich möchte, dass das jetzt so und so gehandhabt wird. Müssen allerdings dann aufpassen, wenn Sie ein Testament ändern, dass Sie, wenn Sie eine Testamentskopie an jemand gegeben haben, das dann einziehen, dass nicht plötzlich 3 oder 4 Testamente vorhanden sind. Obwohl das auch nicht schlimm wäre, denn im Erbfall gilt immer das letzte Testament. Aber es könnte natürlich zu Verwirrungen führen, wenn es da einige Testamente gibt. Da sollten Sie sehen, dass Ordnung ist. Das letzte Testament gilt. Wer ein Testament in Verwahrung hat, ist verpflichtet, es beim Tod des Erblassers sofort beim Nachlassgericht oder hier in Baden-Württemberg beim Notariat abzugeben. Das Testament wird dann in einem Termin beim Nachlassgericht eröffnet. Die Erben oder die Vermächtnisnehmer werden unterrichtet. Wenn Nachlassverwaltung angeordnet ist, dann wird ein Nachlassverwalter eingesetzt oder die Person, die Sie im Testament benannt haben, sorgt sich um die Nachlassverwaltung. Es gibt auch Möglichkeiten, ein Testament anzufechten, aber ich denke, darauf sollten wir jetzt nicht näher eingehen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, wenn Sie zum Erben eingesetzt sind oder zum Vermächtnisnehmer, dass Sie die Erbschaft oder das Vermächtnis ausschlagen. Beim Erben wird es dann immer sinnvoll sein, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen. Das gibt es ja auch. Ich habe vorhin gesagt, zum Nachlass gehören aktiven und passiven, also Vermögen und Schulden. Und wenn man merkt, ich erbe nur Schulden, dann sollte man möglichst die Erbschaft ausschlagen. Das ist allerdings auch nur innerhalb einer gewissen Frist möglich. Ich möchte noch den Hinweis geben auf die Erbschaftssteuer. Der Staat beteiligt sich ja also auch an der Erbschaft. Sie müssen nach gewissen Freibeträgen, die die Erben haben, Erbschaftssteuer zahlen auf den Nachlass. Und gerade wenn Vermögen in größerer Form, in größerer Summe und größerem Wert vorhanden ist, sollten Sie sich auch an diesem Punkt von einem Notar oder Rechtsanwalt beraten lassen, wie Sie Ihr Testament verfassen, um möglichst wenig Erbschaftssteuer zahlen zu müssen, beziehungsweise dass ihre Erben wenig Erbschaftssteuer bezahlen. Damit möchte ich, und ich bitte Sie einfach jetzt, Fragen, die Sie haben, aufzuschreiben für nachher. Ich möchte zu dem zweiten Bereich übergehen, zur Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht. Sie haben sich sicher auch schon einmal Gedanken gemacht, was geschieht denn, wenn ich einen schweren Unfall habe, einen Schlaganfall, einen Hirnschlag, wenn ich im Alter verwirrt werden sollte. Viele Menschen haben Angst vor diesem Zustand, in dem sie ihren Willen nicht mehr äußern können. Es gibt Möglichkeiten, dass sie selbst, weithin selbst entscheiden können, was dann passieren soll. Die heutige Rechtslage gibt ihnen die Möglichkeit, Ängste und Verunsicherungen abzubauen, indem sie die Gestaltung des Lebens festlegen oder zumindest beeinflussen, auch wenn sie in einen Zustand kommen sollten, in dem sie ihren Willen nicht mehr zum Ausdruck bringen können. Wichtig ist, und das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ihr Wille kann rechtlich nicht oder nur sehr bedingt von anderen Personen deutlich gemacht werden. Ihr Ehegatte oder Ihre Kinder sind nicht berechtigt, rechtlich für Sie zu handeln oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Das deutsche Recht kennt drei Möglichkeiten, wie Sie Vorsorge treffen können. Möchte ich Ihnen an diesem Schaubild verdeutlichen. Wir haben es hier vor allen Dingen mit vier Rechtsgebieten zu tun, die geregelt werden sollten und können. Es geht um die wirtschaftlichen Angelegenheiten, es geht um den Gesundheits- und Pflegebereich, um den persönlichen Bereich und um die rechtliche Vertretung. Die erste Möglichkeit, diese Bereiche zu klären und dafür und Vorsorge zu treffen, ist die Vorsorgevollmacht. Sie kann alle vier Bereiche umfassen. Sie kann allerdings auch auf die einzelnen Bereiche beschränkt werden. Die zweite Möglichkeit der Vorsorge ist die Patientenverfügung, die nur den Gesundheits- und Pflegebereich betrifft. Und um das alles herum oder über dem allen steht die Betreuungsverfügung, die entweder auch nur einzelne Bereiche betreffen kann oder den gesamten Bereich der Möglichkeiten Ihres Lebens. Die Vorsorgevollmacht ist die Möglichkeit, eine oder mehrere Personen des Vertrauens mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu beauftragen. Die Patientenverfügung ist eine Willensäußerung zur zukünftigen medizinischen und pflegerischen Behandlung und Betreuung. Und die Betreuungsverfügung ist eine vorsorgliche Regelung für den Fall der Anordnung einer gerichtlichen Betreuung. Alle drei Regelungsmöglichkeiten sind Vorsorgemaßnahmen für die Ausnahmesituation, dass Sie durch Krankheit, Behinderung oder Alter in einen Zustand kommen sollten, in dem Sie Ihren Willen nicht mehr oder nicht mehr rechtlich wirksam oder eindeutig erkennbar zum Ausdruck bringen können. Zunächst etwas zum Bereich der Vorsorgevollmacht. Sie können sich im rechtlichen Leben, ohne dass Sie eine Vorsorgevollmacht erstellen, durch eine Vollmacht vertreten lassen. Sie können zum Beispiel eine Bankvollmacht erteilen, einer Person Ihres Vertrauens, die bei der Bank hinterlegen, und dann ist diese Person berechtigt, über Ihre Bankkonten zu verfügen. Oder Sie können in anderen Dingen Personen beauftragen. Das gilt allerdings nicht für alle Bereiche. Sie können sich zum Beispiel, wenn Sie heiraten wollen, von niemandem vertreten lassen. Das geht nicht, da können Sie keine Vollmacht erteilen. Das müssen Sie höchstpersönlich. Aber sonst gibt es schon die Möglichkeit. Und es gibt auch eine sogenannte Generalvollmacht, in der Sie schreiben können, ich beauftrage Frau sowieso oder meinen Ehemann mich in allen persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten zu vertreten. Um aber sicher zu gehen, dass die Vertretung auch in ihrem Interesse und im Einklang mit ihrem tatsächlichen Willen geschieht, sollten sie die Form der Vorsorgevollmacht wählen. In der Vorsorgevollmacht bestimmen sie, wer, wann, in welchen Bereichen, in welchem Umfang und in welcher Art und Weise ihre Interessen wahrgenommen werden sollen. Wer? Wenn wir nachher über die einzelnen Wirkungsbereiche der Vollmacht sprechen, werden Sie erkennen, dass es bei der Frage wer, wen bevollmächtige ich, unbedingt eine Person Ihres Vertrauens sein soll. Wer kann so etwas? Mit wem oder wen darf ich mit einer solchen Aufgabe belasten? Wem darf ich sie zumuten? Wer übernimmt wirklich in einer Ausnahmesituation meine Vertretung so, wie ich das gerne haben möchte? Es sollte, je nachdem, für welchen Bereich Sie die Person einsetzen, auch jemand sein, der sich in den Bereichen etwas auskennt. Wenn es zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich um die Frage einer Hausverwaltung oder von Vermögensverwaltung, wenn es sich da um diese Bereiche dreht, dann sollte das jemand sein, der ein wenig Ahnung von diesen Bereichen hat. Es muss auch eine Person sein, die bereit ist, die Vertretung zu übernehmen. Was nutzt es, wenn Sie das in eine Vorsorgevollmacht hineinschreiben und die Person sagt, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Das heißt also, Sie sollten mit der Person Ihres Vertrauens die Dinge vorher im Einzelnen besprechen, ihr auch sagen, um was es geht und was Sie von ihr erwarten. Es ist auch nicht immer sinnvoll, Gleichaltrige in einer Vorsorgevollmacht zu benennen. Denn wer weiß, wenn die Vorsorgevollmacht zum Tragen kommt, ob sie dann noch, die Person noch am Leben ist, ob sie dann noch in der Lage ist, diese Aufgabe wahrzunehmen. Es ist sinnvoll, jemand Jüngeres damit zu beauftragen, auch eine Ersatzperson zu benennen, für den Fall, dass die andere Person nicht mehr da ist oder vielleicht auch nicht in der Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen. Es ist auch möglich, dass Sie für die einzelnen Bereiche je eine Person einsetzen. Es ist auch möglich, dass Sie in der Vorsorgevollmacht nur einen Bereich benennen. Das ist völlig Ihrer Entscheidung überlassen. Nur wenn Sie mehrere Personen der Vorsorgevollmacht benennen, dann sollten Sie die Schnittstellen, die sich ergeben, möglichst genau festlegen. Wann gilt die Vorsorgevollmacht? Das können Sie festlegen in der Vorsorgevollmacht. Sie können zum Beispiel sagen, wenn ich durch Alter oder Krankheit daran gehindert bin, für mich selbst zu sorgen. Oder Sie können sagen, die Vorsorgevollmacht soll dann gelten, wenn ich in ein Alten- und Pflegeheim eintrete. Sie können auch einen Termin nennen, Sie können sagen, ab 1. Januar 2004. Oder Sie können sagen, zur Wahrnehmung der Rechte soll die Vorlage des Originals der Vorsorgevollmacht gelten. Das heißt, solange niemand das Original vorlegen kann, gilt die Vorsorgevollmacht nicht. Und in dem Moment, wenn Sie jemand beauftragen möchten oder wenn Sie möchten, dass die Vorsorgevollmacht in Kraft tritt, übergeben Sie das Original der Vertrauensperson und dann beginnt die Vorsorgevollmacht. In welchen Bereichen, für welche Bereiche gilt sie? Für Vermögensangelegenheiten, Erledigung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung von Bankkonten, Vermögensverwaltung, Hausverwaltung, Vermögensdispositionen, Anlage von Vermögen, Veräußerung von Vermögen, Kündigung der eigenen Wohnung, Auflösung des Haushalts, das sind so einige Bereiche des wirtschaftlichen Bereichs. Sie können in einer Vorsorgevollmacht auch den Gesundheits- und Pflegebereich regeln. Dann brauchen Sie keine Patientenverfügung. Allerdings ist es sinnvoller, weil es da entsprechende Vordrucke gibt, in einer Vorsorgevollmacht den Gesundheits- und Pflegebereich auszuklammern und den durch eine Patientenverfügung zu regeln. Aber wie gesagt, Sie können auch sich auf die Vorsorgevollmacht beschränken und den Gesundheits- und Pflegebereich auch hier regeln. Was er beinhaltet, darauf kommen wir nachher bei der Patientenverfügung. Der persönliche Bereich ist wichtig, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Heimunterbringung, freiheitsbeschränkende oder freiheitsentziehende Maßnahmen, wenn Sie im Heim sind und zum Beispiel es notwendig werden sollte, dass ein Bettgitter angebracht wird, das kann ja sein, dann können Sie das in einer Vorsorgevollmacht regeln, dass die Person berechtigt ist, dazu ihre Zustimmung zu geben. Sie können auch die Fragen der Beerdigung in der Vorsorgevollmacht regeln, außerhalb eines Testaments, wie beerdigt werden soll, Erd- oder Feuerbestattung, wo beerdigt werden soll, durch wen beerdigt werden soll, das können Sie alles festlegen. Der letzte Bereich, die rechtliche Vertretung, das ist die Vertretung gegenüber Ämtern, Behörden, Versicherungen, Krankenkassen, aber auch gegenüber Angehörigen. Diese Vollmacht, die Sie ausstellen, gilt unbeschränkt auch für den Bereich der Betreuungsverfügung, aber darauf komme ich dann nachher noch einmal zu sprechen. In welchem Umfang soll in einer Vorsorgevollmacht geregelt werden, was zu tun ist? Sie können den Umfang der Bevollmächtigung festlegen, zum Beispiel nur Vermögensverwaltung, aber nicht Vermögensveräußerung. Sie können zum Beispiel festlegen, dass die Vermögensverwaltung durch ihren Sohn wahrgenommen wird, dass für den gesundheitlichen und pflegerischen Bereich ihre Tochter zuständig ist und dass für die Vermögensveräußerung Sohn und Tochter gemeinsam, vielleicht auch noch mit einem Berater, der Ahnung hat, in diesen Bereichen zuständig sein soll. Können in der Vollmacht auch festlegen, ob sie mit ihrem Tod erlöschen soll oder nicht. Wenn nicht, dann können Sie nämlich festlegen, dass auch die Testamentsvollstreckung von dieser Person wahrgenommen werden soll. Ich möchte allerdings bemerken an dieser Stelle, dass es Bereiche gibt, die der Bevollmächtigte nicht alleine wahrnehmen kann. Zum Beispiel die zwangsweise Einweisung in eine Nervenklinik. Das kann ja unter Umständen notwendig sein. Das darf der Bevollmächtigte nicht alleine. Dazu bedarf er der Zustimmung des Vormundschaftsgerichts. Oder auch freiheitsbeschränkende Maßnahmen im Altenheim. Ich habe vorhin das Bettgitter genannt. Oder sonstige Fixierungsmaßnahmen. Dazu muss der Bevollmächtigte auch die Zustimmung des Vormundschaftsgerichts haben. In welcher Art und Weise soll die Vollmächtigung wahrgenommen werden? Sie können die Art und Weise offen lassen. Sie können die Art und Weise allerdings auch beschreiben und festlegen. Zum Beispiel, wenn das Haus verkauft werden soll, dann möglichst an den und den. Wenn Arztbehandlung erforderlich ist, dann möglichst durch den und den Hausarzt oder Facharzt. Wenn Heimunterbringung notwendig sein sollte, dann möglichst in dem und dem Haus. All das können Sie in der Vollmacht festlegen. Dann kommen wir zur Patientenverfügung. Ich habe vorhin gesagt, dass manche Ängste haben vor dem Alter. Es gilt ganz besonders, wenn es um den medizinischen und pflegerischen Bereich geht, Ängste vor Apparaten, Ängste vor dem, was im Sterbeprozess passiert, Maßnahmen, die den Sterbeprozess vielleicht unnötig verzögern, Angst vor Schmerzen, vor der Einsamkeit oder einfach vor der Ungewissheit, was in diesem Zustand geschieht. Durch die Patientenverfügung dokumentieren Sie Ihren Willen für den Fall, dass Sie sich nicht mehr äußern und Ihr Selbstbestimmungsrecht in Gesundheitsangelegenheiten nicht mehr wirksam wahrnehmen können. Ich muss allerdings sagen, und das ist wichtig, dass die Patientenverfügung kein Freifahrtschein für den Arzt oder für die Angehörigen ist. Selbst wenn Sie eine Patientenverfügung erstellt haben und geregelt haben, was in dem und dem Fall passieren soll, muss der Arzt, muss das Pflegepersonal immer zunächst versuchen, ihren konkreten Willen herauszufinden. Wenn es also um eine Operation geht, kann der Arzt nicht sagen, ich gucke mal, was die Frau Meier in der Patientenverfügung geschrieben hat. Sie muss zunächst Sie fragen, was möchten Sie denn? Auch im Pflegebereich. Und das, was Sie äußern in der konkreten Situation, das gilt. Erst dann, wenn Sie Ihren Willen nicht mehr äußern können oder unklar ist, was Ihr Wille ist, dann greift die Patientenverfügung Platz. Sie können also in der konkreten Situation durchaus sich entscheiden gegen Festlegungen in Ihrer Patientenverfügung. Das ist rechtlich wirksam. Sie gilt, wie gesagt, erst dann, wenn Sie sich nicht mehr äußern oder nicht mehr rechtlich wirksam äußern können. Ich möchte einen Satz noch sagen zur Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist bei uns in Deutschland verboten. Nicht verboten ist die indirekte oder sogenannte passive Sterbehilfe, das heißt ein Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen. Hier steht der Arzt immer in dem Spannungsverhältnis, was muss ich denn tun? Er hat ja den sogenannten hippokratischen Eid geleistet und damit versprochen und ist verpflichtet, das Leben um jeden Preis zu erhalten. Aber was heißt das um jeden Preis? Wenn Sie nichts sagen und nichts festgelegt haben, wird der Arzt aufgrund seiner eidlichen Verpflichtung, aufgrund seiner ethischen Verpflichtungen, berufsethischen Verpflichtungen, alles einsetzen, um Ihr Leben zu erhalten und zu verlängern, auch unter Einsatz von Apparaten. Da kann eine Patientenverfügung eine wirksame Hilfe sein, einfach zu sagen, ich möchte, wenn das Leben nicht weiter erhalten werden kann, möchte ich nicht, dass durch Einsatz von Apparaten der Sterbeprozess unnötig lange hinausgezögert wird. Das ist beispielsweise eine solche Möglichkeit. Ich möchte Ihnen einige Situationen und Maßnahmen nennen, für die Regelungen getroffen werden können. Was passiert, wenn ich aus irgendwelchen Gründen bewusstlos bin, wenn ich im Wachkoma bin, wenn Pflegebedürftigkeit und Verwirrtheit eintritt, bei Herz-Kreislauf-Stillstand, Fragen der künstlichen Ernährung, Beatmung, Schmerzbehandlung, Blutkonserven, Dialyse bei Nierenversagen, Organersatz, Organspende und schließlich auch die Frage der Obduktion nach dem Tod. All das sind Möglichkeiten, die Sie im Rahmen einer Patientenverfügung regeln können. Die Patientenverfügung ist eine ganz wichtige Hilfe für den Arzt und auch für die Angehörigen, zu erkennen, wenn solche Situationen eintritt, was ist denn der Wille des Patienten, was möchte er denn, was hat er sich vorgestellt. Sie können sich vorstellen, wenn ich Ihnen das so vorgetragen habe, dass das schwerwiegende Entscheidungen sind. Was soll ich festlegen? Wie soll ich es festlegen? Und deshalb möchte ich Ihnen raten, sich gut zu informieren und die anstehenden Fragen auch mit Fachleuten zu besprechen. Mit Ihrem Arzt, mit Pflegepersonal. Zu sagen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Die Patientenverfügung, die Ärzte sind darauf eingestellt. Die Patientenverfügungen werden von den Ärzten zum Teil sogar vorgehalten. Sie werden von den Ärzten erläutert, besprochen und dann können Sie entscheiden, was Sie haben möchten. Der Arzt berät Sie, der Arzt unterschreibt zum Teil sogar. Sie können in der Patientenverfügung auch Fragen der persönlichen Beistandschaft, der Begleitung durch bestimmte Personen, auch den seelsorgerlichen Beistand regeln und klären. Ganz kurz, was spricht für eine Patientenverfügung? Es spricht dafür, dass Sie das Recht auf Selbstbestimmung durch eine Patientenverfügung auch dann noch wahrnehmen können, wenn Sie sonst nicht mehr äußerungsfähig sind. Es spricht dafür, die Hilfe für den Arzt, den mutmaßlichen Willen bei Anwendung und Beendigung von medizinischen Maßnahmen zu ermitteln. Es ist eine Hilfe für die Angehörigen. Es ist eine Hilfe für die persönliche und die seelsorgerliche Begleitung. Und ich denke, das sollten wir nicht vernachlässigen und nicht gering achten. Patientenverfügung ist auch eine Möglichkeit, nachzudenken über die eigene Endlichkeit und Anregung zum Gespräch mit Angehörigen, Ärzten und Freunden. Was spricht gegen eine Patientenverfügung? Ich möchte es nicht nur, möchte die Patientenverfügung nicht nur eindeutig positiv darstellen. Es gibt durchaus auch Gründe, die gegen eine Patientenverfügung sprechen. Es spricht dagegen, dass sich niemand von uns in einen Zustand hineindenken kann der Bewusstlosigkeit oder des Verwirrtseins. Wir wissen nicht, wie wir in einem solchen Zustand unser Leben einschätzen und unsere Wünsche äußern. Niemand weiß, wie er in einem solchen Fall empfindet und entscheiden. Zum anderen müssen wir denken, dass nicht alle Krankheitsverläufe und alle Eventualitäten voraussehbar sind. Und es spricht vielleicht auch gegen eine Patientenverfügung, dass sich Angehörige, die wir hier beauftragen, sich sehr belastet fühlen können. Deshalb müssen wir auch hier sehr sorgfältig damit umgehen. Patientenverfügung ist wichtig, aber Patientenverfügung garantiert keinen friedlichen Tod. Leben und Sterben sind letztlich unverfügbar und einfach nicht bis ins Letzte hinein regelbar. Lassen Sie mich noch kurz zur Betreuungsverfügung etwas sagen. Das Betreuungsrecht ist ein sehr junges Recht, gibt es erst seit 1992. Es hat das alte Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht abgelöst. Sie erinnern sich vielleicht noch, früher konnte man jemanden entmündigen lassen. Das war eine schlimme Art, die Menschenwürde zu beeinträchtigen. Das ist heute nicht mehr möglich. Es kann niemand mehr entmündigt werden. Wenn jemand seine persönlichen Angelegenheiten ganz und teilweise nicht mehr regeln kann und beispielsweise keine Vorsorgevollmacht erstellt hat, dann kann das Vormundschaftsgericht für ihn, für bestimmte Rechtsgebiete, auch wieder für die einzelnen Gebiete oder aber auch für den ganzen Bereich eine Betreuung anordnen. Es gilt vor allen Dingen, wenn ich an den Personenkreis der geistig Behinderten denke, für Personen mit schweren körperlichen Behinderungen, Suchtkranke, verwirrte Menschen, psychisch Kranke, für die kann eine Betreuung eingerichtet werden. Das Gericht entscheidet, wer Betreuer wird. Der Betroffene kann dazu Vorschläge machen. Meist sind es Personen aus dem persönlichen Umfeld. Das Gericht überwacht auch die Ausführung der Betreuung. Und die Betreuung, das ist auch wichtig, wird immer nur zeitlich begrenzt angeordnet. Es wird immer wieder überprüft, ob die Betreuung noch erforderlich ist. Eine umfassende Vorsorgevollmacht für die Bereiche, die ich hier aufgeschrieben habe, die lässt eine Betreuungsverfügung in der Regel überflüssig werden. Wenn Sie möglichst konkret in Ihrer Vorsorgevollmacht die Dinge angesprochen haben, wie Sie das haben möchten, dann braucht man in der Regel keine Betreuungsverfügung. Aber man kann vielleicht in der Vorsorgevollmacht doch nicht alles in der Optik haben, dann kann trotzdem eine Betreuung erforderlich sein und dann kann man in einer Betreuungsverfügung zum Beispiel festlegen, wer die Betreuung wahrnehmen soll oder wer auch nicht. Und man kann über die Art und Weise der Durchführung der Betreuung Vorsorge treffen. Man kann zum Beispiel für den Fall der Pflegebedürftigkeit auch in der Betreuungsverfügung festlegen, dass man möglichst lange im Fall der Pflegebedürftigkeit zu Hause bleiben möchte, unter Beiziehung von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten. Ob das immer die optimale Betreuung ist, ist eine ganz andere Frage. Oder wenn eine Verlegung ins Pflegeheim unvermeidbar ist, dann in ein bestimmtes Haus. Sie sehen die Überschneidungen auch da zur Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht. Zum Schluss noch einige gemeinsame Überlegungen zur Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung. Für alle drei Bereiche gilt Formfreiheit. Es gibt zwar eine Reihe von Vordrucken, ich habe Ihnen auch hier eine mitgebracht, bekommen Sie nachher, aber Sie brauchen keinen Vordruck, Sie können alle diese Dinge schreiben, möglichst konkret, möglichst eindeutig in der Formulierung. Und wenn ich vorhin beim Testament gesagt habe, handschriftlich, dann gilt das für die Betreuungsverfügung, für die Vorsorgevollmacht und für die Patientenverfügung nicht. Sie muss schriftlich sein aber nicht handschriftlich. Das heißt, Sie können sie auch mit der Maschine schreiben, aber Sie müssen ein Datum drunter setzen und Ihre Unterschrift. Dann erst ist sie wirksam. Es gibt vielfältige Vordrucke und Schriften, die Entscheidungshilfen anbietet. Ich habe Ihnen eine Schrift mitgebracht, die die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der EKD zur christlichen Patientenverfügung herausgegeben haben. Die können Sie nachher bekommen. Zeugen sind wie beim Testament nicht notwendig, aber sie sind auch wie beim Testament eine Hilfe für den Beweis, dass das Papier nach gründlicher Überlegung abgefasst wurde. Sie erhöhen einfach die Glaubwürdigkeit und die Rechtssicherheit dieser Papiere. Bei der Patientenverfügung ist es sinnvoll, den Arzt mit unterschreiben zu lassen, der dann auch bestätigt, dass Sie die Patientenverfügung nach einer entsprechenden Beratung abgefasst haben. Wie das Testament sind Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung an einem möglichst sicheren, zugänglichen Ort aufzubewahren, möglichst in Ihrer Dokumentenmappe. Man kann auch hier und sollte auch hier Kopien an eine Vertrauensperson, die Kinder oder auch an den Arzt geben. Sollte dann allerdings in der Dokumentenmappe auch vermerken, wer ein solches Papier hat. Sie können auch hier, wie beim Testament, die anderen Papiere ändern. Das gilt besonders für die Patientenverfügung, weil die Einstellung zu Krankheit, Leid und Schmerz sich möglicherweise ändern, auch weil es medizinischen Fortschritt gibt. Es wird empfohlen, die drei Papiere, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung, möglichst alle 2 Jahre einmal vorzunehmen, durchzulesen und zu sehen, zu erkennen, ist das noch mein Wille oder muss ich an dem einen oder anderen Punkt etwas ändern, dann kann man das handschriftlich oder auch sonst wie tun. Sie helfen mit diesen Papieren nicht nur sich selbst, sondern Ihren Angehörigen, den Ärzten, den Pflegepersonal. Ich komme zum Schluss. Das Leben ist ein Geschenk Gottes, das wir dankbar annehmen und das wir verantwortlich gestalten sollten, dürfen und müssen. Verantwortlich gestalten bis zuletzt, sodass wir das Leben lebenswert und sinnvoll erfahren können. Dazu gehört, dass wir uns informieren. Ich habe versucht, Sie ein wenig zu informieren. Dazu gehört, dass wir uns entscheiden können, dass wir unseren Willen festlegen können. Wir haben das Leben nicht in der Hand, aber wir haben die Möglichkeit, durch solche rechtlichen Verfügungen Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Lebens für den Fall, dass wir in einen Zustand kommen, in dem wir unseren Willen nicht mehr oder nicht mehr klar äußern können. Das Leben gelingt nicht durch eine Vorsorgevollmacht, nicht durch eine Patientenverfügung, nicht durch eine Betreuungsverfügung. Das Leben gelingt, wenn wir es jeden Tag neu aus Gottes Hand nehmen und wenn wir es in Gottes Hand legen und vertrauensvoll auf seine Begleitung und auf seinen Beistand rechnen und ihn auch erfahren dürfen.